Naeris war eben nur eine Geschichte, eine Lüge, die sein Bruder verbreitete, als er den rechtmäßigen Sohn zugunsten seines Bastards beiseite drängen wollte. Aegon wurde nicht ohne Grund der Unwerte genannt. Er fand seinen Schwertgurt und legte ihn sich um die Hüfte. Obwohl es über dem dornischen Seidengewand sonderbar aussah, erinnerte ihn das vertraute Gewicht von Langschwert und Dolch daran, wer und was er war. »Ich werde nicht zulassen, dass man sich meiner als Ser Aris der Unwerte erinnert«, verkündete er. »Ich werde meinen Mantel nicht beflecken.«
»Ja«, sagte sie, »diesen hübschen weißen Mantel. Ihr vergesst, mein Großonkel trug den gleichen Mantel. Er starb, als ich noch klein war, aber ich erinnere mich noch an ihn. Groß wie ein Turm war er, und er hat mich gekitzelt, bis ich vor Lachen keine Luft mehr bekam.«
»Ich hatte nie die Ehre, Prinz Levin kennenzulernen«, sagte Aris. »Aber alle stimmen darin überein, dass er ein großer Ritter war.«
»Ein großer Ritter mit einer Geliebten? Heute ist sie eine alte Frau. In ihrer Jugend jedoch war sie eine außergewöhnliche Schönheit, sagen die Männer.«
»Prinz Levin?« Diese Geschichte hatte Ser Aris nie gehört. Sie schockierte ihn. Terence Toyns Verrat und die Betrügereien von Lucamore dem Lüsternen ließen sich im Weißen Buch nachlesen, doch auf Prinz Levins Seite gab es keinen Hinweis auf eine Frau.
»Mein Onkel hat immer gesagt, es sei das Schwert in der Hand eines Mannes, das seinen Wert bestimmt, nicht das zwischen seinen Beinen«, fuhr sie fort. »Erspart mir also das fromme Gerede von befleckten Mänteln. Es ist nicht unsere Liebe, die euch entehrt hat. Es sind die Ungeheuer, denen ihr gedient, und die Untiere, die ihr Brüder genannt habt.«
Dieser Stich ging durch bis auf den Knochen. »Robert war kein Ungeheuer.«
»Er hat den Thron über die Leichen von Kindern bestiegen«, sagte sie, »obwohl ich eingestehen will, dass er kein Joffrey war.«
»Joffrey. Er war ein hübscher Knabe gewesen, groß und stark für sein Alter, aber mehr Gutes ließ sich über ihn nicht sagen. Noch immer schämte sich Ser Aris, wenn er daran dachte, wie oft er dieses arme Stark-Mädchen auf Befehl des Jungen geschlagen hatte.« Als Tyrion ihn ausgewählt hatte, Myrcella nach Dorne zu begleiten, hatte er dem Krieger zum Dank eine Kerze angezündet. »Joffrey ist tot, vom Gnom vergiftet.« Er hätte dem Zwerg eine solche Untat niemals zugetraut. »Jetzt ist Tommen König, und er ist nicht wie sein Bruder.«
»Und auch nicht wie seine Schwester?«
Das stimmte. Tommen war ein gutherziger kleiner Mann, der stets sein Bestes versuchte, doch als Ser Aris ihn das letzte Mal gesehen hatte, hatte er auf dem Kai gestanden und geweint. Myrcella hatte nicht eine einzige Träne vergossen, obwohl sie diejenige gewesen war, die Heim und Herd verließ, um mit ihrer Jungfräulichkeit ein Bündnis zu besiegeln. In Wahrheit war die Prinzessin tapferer als ihr Bruder, schlauer und selbstsicherer. Ihr Verstand arbeitete schneller, ihr Benehmen war gewandter, nichts schüchterte sie ein, nicht einmal Joffrey.
»Die Frauen sind eigentlich die Starken.«
Er dachte nicht nur an Myrcella, sondern auch an ihre Mutter und an seine eigene, an die Königin der Dornen und an die hübschen tödlichen Sandschlangen der Roten Viper und an Prinzessin Arianne Martell, vor allem an sie.
»Ich will euch nicht widersprechen.«
Seine Stimme war belegt.
»Ihr wollt nicht? Ihr könnt nicht. Myrcella ist besser zum Herrschen geeignet.
Ein Sohn kommt vor einer Tochter.«
»Warum? Welcher Gott hat das so eingerichtet? Ich bin die Erbin meines Vaters. Sollte ich mein Recht zugunsten meiner Brüder aufgeben?«
»Ihr verdreht mir die Worte im Mund. Ich habe nicht gesagt, dass...« »In Dorne ist es anders. Die sieben Königslande hatten nie eine Königin.«
»Der erste Viserys beabsichtigte, dass ihm seine Tochter Rhaenys auf dem Thron folgen sollte. Wollt ihr das leugnen? Aber als der König im Sterben lag, entschied der Lord Commander seiner Königsgarde, dass dem nicht so sein sollte.«
Ser Criston Cole. Criston, der Königsmacher, hatte Bruder gegen Schwester ausgespielt und dabei die Königsgarde gespalten, wodurch es zu einem fürchterlichen Krieg gekommen war, den die Sänger den Tanz der Drachen nannten. Einige behaupteten, er habe aus Ehrgeiz gehandelt, da Prinz Aegon fügsamer war als seine eigenwillige ältere Schwester. Andere unterstellten ihm noblere Motive und behaupteten, er habe nur die alten andalischen Sitten verteidigt.
Ein paar wenige munkelten, Sir Criston sei Prinzessin Rhaenys Liebhaber gewesen, bevor er das Weiß angelegt habe, und er habe sich an der Frau, die ihn verschmäht hatte, rächen wollen.
»Der Königsmacher hat schweren Schaden angerichtet«, sagte Sir Aris, »und er musste teuer dafür bezahlen, aber...«
»Aber vielleicht haben die sieben euch hierher geschickt, damit ein weißer Ritter wieder gut macht, was ein anderer verdorben hat. Ihr wisst, warum mein Vater plant, Myrcella mitzunehmen, wenn er zu den Wassergärten zurückkehrt?«
»Um sie vor jenen zu schützen, die ihr Leid zufügen wollen.«
»Nein, um sie vor denen zu verbergen, die sie krönen wollen. Prinz Oberyn Viper hätte ihr die Krone selbst aufs Haupt gesetzt, würde er noch leben, aber mein Vater hat nicht den Mut dazu.«
Sie erhob sich.
»Ihr sagt, ihr liebt das Mädchen wie eine leibliche Tochter? Würdet ihr eure Tochter ihrer Rechte berauben und sie in ein Gefängnis sperren lassen?«
»Die Wassergärten sind kein Gefängnis«, hielt er schwach dagegen.
»In einem Gefängnis gibt es keine Springbrunnen und keine Feigenbäume, denkt ihr das? Dennoch wird man dem Mädchen, sobald es einmal dort ist, nicht mehr erlauben, die Wassergärten zu verlassen. Und euch ebenfalls nicht. Hotha wird dafür sorgen. Ihr kennt ihn nicht so gut wie ich. Er ist ein wahrer Schrecken, wenn man ihn reizt.«
Sir Aris runzelte die Stirn. Der große Norwoshi-Hauptmann mit dem Narbengesicht löste stets Unbehagen bei ihm aus. »Es heißt, er schläft mit dieser großen Axt neben sich.
Was soll ich also für euch tun?«
»Nicht mehr, als ihr geschworen habt.«